Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Ach, Strull. Strull 7. Hallo, herzlich willkommen in der Nabelshow. Britisches Pasta-Rezept empört Italien. Muss man sich mal vorstellen. Die großen Empörer-Themen sind wieder da. Man muss sich aufregen. Herzlich willkommen in der Nabelshow, dem Aufrege-Podcast, der aufregt. Ich bin Felo und ich rege mich auf. Aus Gründen. Nee, wahrscheinlich rege ich mich nicht auf. Ich bin total entspannt. Ich sitze hier im Garten und blicke mit vergnügten Sinnen auf das belegte Samos hin. Nein, auf die Gartenhecke, die wir heute geschnitten haben. Meine Eltern schaffen das. Normalerweise so, alle große Gartenarbeit zeitlich so zu legen, dass sie gemacht wird, bevor Kinder oder Enkel zu Besuch kommen oder nachdem sie weg sind oder wenn die gerade mal irgendwie unterwegs sind, damit auch ja keiner von uns im Garten helfen muss. Finde ich furchtbar. Andere Eltern machen das gerade. So, der Sohn kommt nach Hause, haben wir endlich mal den Rasen gemäht. Ist seit einem halben Jahr nicht gemäht worden. Mach das mal. Oder schneid mal die Hecke oder grab mal den ganzen Garten um. Da muss was gepflanzt werden. Bei anderen Leuten ist das normal. Und bei mir ist es so, ich darf das nicht. Ich soll mich ja erholen. Und ich finde es total, es war schön, es hat mir heute viel Spaß gemacht. Es war super anstrengend. Mein Kreislauf ist echt wirklich total im Arsch. Aber der von meinem Vater ist auch nicht besser. Und die Heckenschere rumzuhantieren war für uns beide super anstrengend. Kann meinen rechten Arm immer noch nicht richtig heben. Aber ich hätte mich lausig gefühlt, wenn ich mich irgendwie verzogen hätte und ihn das alleine hätte machen lassen. Der macht das sonst auch alleine und braucht dann halt viel länger. Aber so waren wir dann beide erschöpft und japsend am Schluss im Schatten gesessen, haben unsere Wasserflaschen leer getrunken und haben stolz auf die Hecke geschaut, die jetzt etwas wackelig aussieht. Also ganz gerade ist sie nicht geschnitten, aber das war auch nicht der Sinn der Sache, sondern einfach, sie musste geschnitten werden. Und ich durfte schneiden. Und ehrlich, ich fand das schön. Hab mich gefreut. Dementsprechend bin ich gerade nicht aufgeregt und nicht empört und nicht wütend. Aber ich habe heute früh in der Zeitung diese Nachricht. Hier ist wieder der Pressespiegel. Hallo, herzlich willkommen im Nabelshow Pressespiegel. Wichtigste Nachricht ist wirklich, neben dem Panda-Nachwuchs im Berliner Zoo, rote Pandas. Sind sehr knuffig, kenne ich auch aus dem Kölner Zoo, rote Pandas. Die sehen nicht aus wie die schwarz-weißen, sondern die sind eher so ein bisschen wie kuschelige, knuffige kleine Füchse. Ganz süß. Aber der Panda-Nachwuchs war es nicht, sondern dass man in Großbritannien ein Rezept, die Rezeptwebseite Good Food, von ehemals von der BBC betrieben steht hier, hat das römische Traditionsgericht Cacio e Pepe veröffentlicht und hat eine Zutat zu viel angegeben. Insgesamt 4, inklusive der Pasta. Ne? Weil das traditionelle Cacio e Pepe wird mit Pasta, Pfeffer und was ist das? Pecorino, also geriebener Käse. Ist aufregend, oder? Das ist mal so ein richtig raffiniertes Rezept. Ich meine, es ist ja schon ein großes Aufregerthema, ob bei in die Carbonara Sahne rein darf. Also, um Gottes Willen, auch nur ein Tropfen Sahne in die Carbonara, die ich tatsächlich früher als Sahnesoße kannte, das geht gar nicht. Das ist einfach Spaghetti Carbonara. Ist lecker, wenn man es so macht, wie es sich gehört. Das ist Spaghetti mit angebratenem Speck und dann wird einfach Eigelb, ich glaube es ist nur das Eigelb, mit Parmesan verrührt und auf die heißen Nudeln gegeben und vermischt Das war's. Das ist alles. Das Ei stockt und zusammen mit dem Parmesan und den geratenen Speckwürfeln ergibt es eine sämige Soße. Es gibt die vegetarische Variante, da sind es dann gestückelte und angebratene Paprikawürfel. Weiß nicht, ob das auch schon wieder für Aufregung gesorgt hat. Tut es ja in der Regel immer. Wenn es irgendwas neu ist, muss man sich darüber aufregen. Irgendwas sich verändert hat, irgendwas anders ist als vorher, muss man sich aufregen. Wie eben, wenn hier zu den drei traditionellen Gerichten Nudeln, Pfeffer und Pecorino ein viertes dazu kommt, nämlich Butter. Butter. Liebe Mutter, hol mir mal die Butter. Ja, das ist beste Butter, die krümelt nicht, wie es bei Alice im Wunderland hieß. Aber vielleicht war der Tee zu stark. Es kann bei Briten passieren, dass der Tee zu stark ist und dann tun die Butter in die Pasta, wo sie nicht hingehört. Und darüber regt man sich dann so sehr auf, dass man die britische Botschaft in Rom informiert hat. Jawohl. Eine Beschwerde an die britische Botschaft in Rom geschrieben wurde. Ich wusste jetzt nicht mehr genau, ob es die römische Botschaft in London oder die britische Botschaft in Rom. Ja, da muss was unternommen werden. Es ist wirklich, dieses simple Gericht scheint der heilige Gral der schnellen, der Gerichte, der römischen Pasta-Gerichte zu sein, so wie die Weißwurst in Bayern. Wehe dem, wer die Weißwurst falsch zubereitet, indem er sie auf den Grill legt. Das ist überhaupt ein Gedanke, der ist so abwegig, dass er keinem Bayern jemals in den Sinn kommen würde. Da stößt man nur auf Entsetzen und Ungläubigkeit. Entschuldigung, ich bin gerade abgelenkt. Ich glaube, irgendwo am Horizont hinter der Hecke, der schön geschnittenen, ich hoffe, ihr hört das nicht so deutlich, pflügt ein Landmann den Acker um und macht dabei ein hohes, surrendes Geräusch. Ich weiß nicht, ob ich das rausfiltern kann. Ja, aber schauen wir mal. Die Weißwurst. Ja, also das Butter in die Cacio e Pepe, das wäre so, als ob man Ketchup auf die Weißwurst gäbe. Oder vielleicht sogar scharfen Senf, was ja noch fast viel schlimmer ist. Aber Ketchup ist einfach empörend. Das wird ein... Keine Ahnung, wer sowas macht. Unmenschen, Amerikaner. Die Aufregung, wenn etwas anders ist, als es bisher lang immer so war, ja, ich meine, das kennen wir. Da ist ja momentan der ganze Generationskonflikt ist ja so. Ich will jetzt gar nicht wieder mit Gendern und sonstigen Quatsch anfangen, aber das kennen wir. Es ist anders, es ist neu, das haben wir früher nie so gehabt. Warum soll das jetzt so sein? Warum, wer sind diese Leute? Die gab es doch früher nie. Wie soll es die so jetzt geben? Und warum regen die sich auf, wenn wir dieses und jenes sagen? Früher gab es das nicht. So. Früher gab es das nicht. Das ist einfach wichtig, dass man sich dann aufregt, wenn es etwas gibt, was es früher nicht gab. Die Menschheit wäre ausgestorben, wenn es... ehrlich, wenn man jedes Mal, wenn es was Neues gibt, sich aufregt, die Sprache würde sich nicht weiterentwickeln, nichts würde sich weiterentwickeln, aber ab so einem gewissen Alter ist alles was Neues, ein Verstoß gegen die natürliche Ordnung und bis zu einem gewissen Alter ist alles was Neues aufregend und abenteuerlich. Ich weiß gar nicht, wo diese Altersgrenze liegt. Bei manchen Menschen bei 30, bei anderen bei 100 gefühlt. Keine Ahnung. Aber irgendwann kommt man immer an den Punkt, wo man sagt, also das ist jetzt schon wieder ein neues, neumodisches. Und Tradition ist einfach, das ist auch noch viel schlimmer, wenn man Traditionen stört und das durcheinander bringt. Ach, Tradition und Gewohnheit ersetzt auch die Logik. Du kannst nicht gegen Traditionen ankämpfen, sie ersetzt die Logik im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist in Großbritannien zum Beispiel wird die Gabel beim Essen traditionsgemäß verkehrt rumgehalten. Also für unsere Begriffe so, dass die Wölbung nach oben zeigt. Also, dass man auf die Gabel nicht etwas leicht einfach aufschaufeln kann, indem man die Wölbung der Gabel wie bei einem Löffel halt als Kelle benutzt, sondern man versucht, das auf die nach oben gewölbten Zinken das Essen zu häufen. Nicht aufspießen, sondern aufhäufen. Und so wird das gegessen. Es ist total furchtbar schwer, wenn man es nicht gewohnt ist. Wenn man es gewohnt ist, dann geht das, dann hat man das raus. Aber wenn du das nicht gewohnt bist, ist das fast unmöglich, da dein Essen zu essen. Ich habe es heute mal versucht. Es gab Hühnerfrikassee mit Reis und Erbsen und da ist es mir eingefallen, das irgendwo gelesen zu haben oder vielleicht war es in einem Film, es könnte in einem Sherlock Holmes Film gewesen sein, zu jedem britischen Gericht gäbe es Erbsen und die letzten Erbsen bleiben immer auf dem Teller, weil man es nicht schafft, die letzten Erbsen auf die Gabel zu bekommen, weil man sie ja nicht aufspießen darf, weil die Gabel aber konvex gehalten wird. Konkav ist brav, konvex hatte Sex. Schreckliche Eselsbrücke. Furchtbar, total chauvinistische Scheiße. Aber ich kann es mir nicht anders merken. Nach außen gewölbt, konvex. Und so ist die Gabel, wenn man sich auf die schwangere Gabel steckt. Oh Gott, ich reg mich hier um Kopf und Kragen. Die letzten Erbsen bleiben immer übrig. Bis man auf die Idee kommt, sie einfach zu zerquetschen. Und dann kann man sie wieder auf die Gabel schieben. Und da ist mir neulich, das ist mir neulich aufgefallen, dass das unlogisch ist, etwas so auf die Gabel zu häufen, würde in Großbritannien einfach nur Unverständnis hervorrufen. Wieso? Wir machen das immer so und das geht doch. Das ist viel logischer, wäre viel einleuchtender, die Gabel so rumzuhalten, dass sie konkav gewölbt ist, sodass man etwas leichter auf sie aufhäufen kann. Wie eben auf einen Löffel würde überhaupt keinen Sinn ergeben, wäre unlogisch. Die Logik wird durch die Gewohnheit ersetzt. Mir ist das neulich aufgefallen, wir haben einen alten Tatort gesehen mit Gustl Beyerhammer als Kommissar Feigl, die alten Münchner Tatorte, die eigentlich von der Besetzung her waren wie später der Pumuckl und oder das Komödiantenstadel. Gustl Beyerhammer, der den Meister Eder zuerst nicht spielen wollte, weil er eben als Kommissar Feigl schon so ein festes TV-Gesicht war, so eine feste Rolle, dass er sich nicht nochmal auf irgendwas festlegen wollte, was ihm wieder so einen Wiedererkennungswert gab, dass das bei Meister Eder noch viel schlimmer war, hat er echt nicht ahnen können. Aber da gibt es eine Stelle in Schüsse in der Schonzeit, ist leider nicht in der Mediathek zu finden, die Folge. Die waren neulich drei alte Münchner Tatorte in Folge, liefen auf Bayern 3. Und der erste war echt gut, der war wirklich, wirklich gut. Die anderen beiden, das ging so, kann mir auch nicht wirklich gemerkt, weiß-blaue Turnschuhe und Maria im Elend, glaube ich. Die kannte ich zum Teil schon, die waren eher so ein bisschen durchwachsen. Die erste Schüsse in der Schonzeit waren wirklich guter Krimi, ruhiger erzählt, als man das heute kennt. Aber sehr gut geschrieben, sehr gut geschauspielert. Es ging um Wildschützen und Mord einer Anhalterin und ganz toll. Aber Gustl Beyerhammer, der Meister Eder als Tatortkommissar mit Willi Hallander und Helmut Fischer als seine Assistenten. Helmut Fischer kennt ihr noch als den Monaco-Franze und der andere, das ist der Bernbacher, auch so ein behäbiger Schnauzbartträger. Es ist einfach ein tolles Trio gewesen. So eine bayerische Krantlichkeit und bayerische Schnottrigkeit und Gemütlichkeit und das eben aber mit so einem Kriminalfall und spätestens, wenn Kommissar Feigl die Dienstwaffe zückt und man dann wirklich Meister Eder mit einem Revolver in der Hand, mit einer Dienstwaffe, Pistole, was immer das war, in der Hand dastehen sieht und vielleicht sogar feuern sieht, das ist ein Moment, da kriegst du schon ein bisschen Gänsehaut, weil er halt auch noch so ein quasi Tiroler Hut dabei auf hat, wenn er seinen Mantel trägt. Also keinen richtigen Tiroler Hut mit Gamsbart, aber schon sehr bayerisch alles. Oder wenn er im Urlaub ist mit seinem Dackel und so. Das ist schon ganz toll. Aber es gibt diese eine Stelle, da sitzen diese drei Polizisten im Gasthof und essen Wildbret. Der eine meint dann noch so, ist das eigentlich moralisch vertretbar, wenn sich herausstellt, dass dieses Wildbret illegal, also dieses Wild illegal geschossen wurde, dürfen wir das dann nicht überhaupt essen? Ja, wurde dann angekrantelt und dann haben sie es gegessen. So wahrscheinlich einfach so im Zuge der Ermittlungen. Und da hat man gesehen, wie diese drei Polizisten unterschiedlich die Gabel gehalten haben. Mir ist es wirklich nur aufgefallen, weil das bei Gustl Beyerhammer ganz komisch aussah. Der hielt die Gabel wie eine Schaufel. Also der hat die Gabel mit der Faust umschlossen und das Essen in den Mund geschaufelt. sein Assistent, der Willi Harlander, ich weiß nicht wirklich den Namen, ihr wisst, wen ich meine, der dicke, gemütliche mit dem Schnauzbart, der so ein bisschen betröppelt und freundlich guckt, der hat die Gabel so gehalten, wie ich das kenne, 3 Finger zwischen Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger, so, dass man so ein bisschen elegant, würde ich jetzt mal sagen. Und Helmut Fischer hat die Gabel auf die britische Art gehalten und hat die Gabel auf die britische Art benutzt. Und da ist mir das zum ersten Mal wieder aufgefallen. Ach ja, das stimmt, die Briten, die essen ja so. Also das ist diese traditionelle Art, wie die Briten essen so. Das ist ein blödes Vorurteil, weil das natürlich wahrscheinlich auch nicht stimmt. Das dürfte mittlerweile auch einfach nur ein Klischee sein, das auch sich nicht eingebürgert hat. Aber ich kenne zum Beispiel sehr wenig Leute, die, wenn sie die Messer und Gabel benutzen, die Gabel wie eine Schaufel in der Faust halten oder die Gabel mit den Zinken gewölbt nach oben halten, sondern nur, dass sie die Gabel zwischen 3 Fingern leicht nach innen und die Zinken eben konkav halten, um sie dann, wenn sie etwas auflöffeln mit der Gabel wie ein Gabel, oder dass sie eben ähnlich, warum hält man dann die Gabel, wenn man etwas aufspießt? Man nimmt dann konvex, klar, natürlich, Zinken nach unten, aber wie hält man sie in der Hand? Eher mit den 3 Fingern oder eher mit der Schaufelfausthaltung? Kann es sein, weiß ich gar nicht so genau. Aber dieser Unterschied in den Essgewohnheiten hat zu einer britischen Serie geführt, die indirekt, die ich sehr liebe und schätze, nämlich die Comedy-Serie Fawlty Towers mit John Cleese. Der hatte, als er zusammen mit dem Rest der Monty Python-Truppe in einem Hotel übernachtet hat und den Hotelier beobachtet, der ein unglaubliches Ekel gewesen sein muss, ein cholerischer, schrecklicher Mensch, der sich darüber mokiert hat, dass, ich glaube, es müsste Terry Gilliam gewesen sein. Ja, ich glaube, Terry Gilliam ist Amerikaner, der als einziger dieser Monty Python-Truppe amerikanisch sein Besteck benutzt hat. Das heißt, er hat halt sein Fleisch vorher in Stücke geschnitten und hat dann nur mit der rechten Hand die Gabel in die rechte Hand genommen und die einzelnen Häppchen gegessen. Und das muss der Hotelier mit Hohn und Verachtung kommentiert haben. So essen wir bei uns nicht. Die anderen haben sich einfach nur über den Hotelier geärgert, der noch viele andere Klöpse abgelassen hat und sind irgendwann einfach abgereist, haben sich geärgert über diesen Arsch. Und John Cleese fand das so toll, dass er nach diesem Hotelier die Figur des Mr. Fawlty geformt hat, den er dann selber gespielt hat in dieser fantastischen britischen Comedy-Serie Fawlty Towers, die auch, für die es auch eine deutsche Synchro gibt, leider auch einen für die deutsche Veröffentlichung gab es dann auch eine andere Titelmusik, nämlich Walk of Life von Dire Straits, das ich zwar schätze, das Lied, das aber überhaupt nicht passt. Sehr schade, hat mich immer gewurmt, weil ich dummerweise halt die DVD zu Hause habe und da ist leider diese blöde Walk of Life drauf, nicht mal in der englischen Fassung, auf der englischen Tonspur, wenn ich das jetzt richtig weiß, ist das ist dann da die ursprüngliche Originalmusik zu hören. Sehr ärgerlich. Aber das kriegt man eben wenn man, das kam, wie bin ich jetzt da hingekommen? Ach ja, über die Gabel. Das kam über die Gabel. Ja, Tradition ersetzt Logik. Das habe ich auch schon in Köln des Häufigeren erlebt. Ich bin ja jetzt hier wieder in einer Region, wo man so Dinge wie 7:45 oder 7:45 sagt. Das war eine der interessantesten Erfahrungen, als ich nach Köln kam, dass es da im Rheinland schwierig war, wenn man das sein Leben lang gewohnt war, die Uhrzeit sozusagen 7:45 oder 7:45 oder 7:30. Ne? 7:45, 7:45, volle Stunde. Das für mich war das nicht nur Gewohnheit, sondern es war auch logisch. Und wenn ich drüber nachgedacht habe, ist es auch logisch. Es sind die 4 Viertel der vollen Stunde, der 8. Stunde. Das ist die achte Stunde. Die achte Stunde beginnt um 7 Uhr. 7.15 Uhr ist dann Viertel 8, das erste Viertel der achten Stunde, halb 8, dreiviertel 8 und 8. Im Rheinland, wie in vielen, vielen anderen Gebieten in Deutschland, das ist ja nicht nur auf diese eine Region beschränkt, sondern es teilt sich ja wirklich da teilt sich Deutschland wie mit dem Nikolaus und dem Weihnachtsmann oder nein, mit dem Christkind und Weihnachtsmann, teilt sich ja Deutschland auf, ist man gewohnt, Viertel vor 8 und Viertel nach 8. Also beziehungsweise wäre Viertel 8 wäre Viertel nach 7 und dreiviertel 8 wäre Viertel vor 8. Und dass halb 8 nicht da reinpasst, weil es ist ja nicht halb nach 7 oder halb nach 8, sondern eben halb 8, Viertel nach, halb und Viertel vor, dass da die Logik irgendwo auf der Strecke geblieben ist. Da habe ich genau die gleichen ungläubigen Gesichter gesehen, wie man eben sehen würde, wenn man einem traditionsbewussten Briten sagt, halt doch deine Gabel verkehrt rum, dann kannst du das auch leichter aufhäufen. Hä? Wie? Verstehe ich nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist nicht logisch. Weil Viertel, also wenn man ausgehend von der vollen Stunde angeht, ist Viertel vor, sagen wir jetzt, bleiben wir bei 8, Viertel vor 8, also 7.45 Uhr, 8 und Viertel nach 8, also 8.15 Uhr, ist tatsächlich für die obere Hälfte des Uhrblatts, also diese 12-Stunden-Uhren, wenn ihr noch wisst, wie eine alte Uhr aussieht, ja, aber wer hat heute schon digital? Und obwohl die Gesundheitstracker sind ja alles Digitaluhren. Klar, für diese halbe Stunde ist das tatsächlich logisch. Viertel vor, voll, und Viertel nach, also Viertel vor der vollen Stunde und Viertel nach der vollen Stunde. Nur wie halb in dieses System hereinpasst, das passt einfach nicht. Und ich habe das nicht geschafft, es irgendjemandem klarzumachen, dass das unlogisch ist. Klar, dass ich das nicht geschafft habe, einen Kölner dazu zu bringen, dass er Viertel, halb, dreiviertel sagt, das hätte ich auch gar nicht erwartet. Das hätte ich auch nicht, wozu auch. Nur ich wollte einfach das Eingeständnis, dass die Methode, die Zeit zu nennen, die Viertel, halb, dreiviertel, tatsächlich die logische Methode ist, weil das wie Mathe ist. Das ist wie Algebra. Während Viertel vor, voll, Viertel nach und halb nicht logisch ist. Erstmal fängt man diese Rechnung bei 7.45 Uhr an, bei der Viertelstunde vor. Und man fängt nicht bei der vollen Stunde oder dem ersten Viertel an, sondern man fängt beim letzten Viertel an zu zählen und hört beim ersten Viertel danach auf zu zählen und nimmt die halb einfach aus dem System heraus. Und dass das unlogisch ist, nicht drin. Die Tradition, die Gewohnheit ersetzt tatsächlich die Logik. Also es ist nicht, dass man nicht eingesehen hat, dass das andere logisch war. Es wurde als unlogisch betrachtet. Nein, Viertel, halb, dreiviertel, das ist einfach unlogisch. Und Viertel vor, voll, Viertel nach, das ist logisch. Okay, im Englischen ist es ja quarter eight, half eight, half da ist es quarter eight ist quarter past eight, also Viertel nach. Das habe ich, das hat schon mal im Urlaub zu Missverständnissen geführt, dass man sich zur falschen Zeit verabredet hat. Die einen waren eine Stunde zu früh, die anderen eine Stunde zu spät, weil wir uns mit Engländerin irgendwo getroffen haben und das ungefähr ähnlich schwierig war. Aber gut. Also Quarter Past Eight wäre für mich nachvollziehbar, aber im Englischen wird das halt abgekürzt. Quarter Eight, Half Eight, Half Eight wäre bei uns halb acht. Ich weiß nicht, ob Quarter Eight tatsächlich, aber Half Eight, das kenne ich im Englischen. Half Eight ist eben nicht halb acht, sondern Half Past Eight, halb nach acht. Das, was man ja eigentlich auch vielleicht ist es ja das halb acht ist halb nach acht und nur nach der britischen Methode weggekürzt. Hätte mir das jemand gesagt, hätte ich es wenigstens, na gut, hätte ich mich drüber aufregen können. kann ich mich drüber aufregen. Ich habe jetzt was gefunden. Oh, ich habe was gefunden, worüber ich mich aufregen kann. Ist das schön. Ich habe mein eigenes Aufregerthema gefunden. Nur, dass ich mich irgendwie nicht wirklich drüber aufrege. So ein Mist. So. Das war es jetzt erstmal für heute. Das ist genug Aufregung für einen Tag. Das ist auch nicht gut. Später wird heute noch wahrscheinlich, hoffentlich, ein Polospiel. Nein, nicht ein Polospiel. Polo ist mit Pferden, ohne Pferde. Aber wir könnten, ja, können vielleicht, wir müssen es ohne Pferde machen. Wir haben auch nichts, was ein Pferd ersetzen kann. Ein Croquet-Spiel geliefert. Wir haben jetzt beschlossen, wir werden jetzt Croquet spielen. Ist einfach mal, der Rasen ist schon wieder gemäht worden. Wird viel zu häufig gemäht, aber dafür wird dann jemand bestellt, der, statt dass wir eine Stunde hier mit dem Rasenmäher hier durchgehen müssen, mit ein Gärtner, der mit seinem kleinen Rasenmähtraktor in 10 Minuten hier durch ist, das ist vertretbar, der finanzielle Aufwand, vor allem mit dem Ergebnis, dass der dabei auch das Gras absaugt und dabei auch alle Grasmilben absaugt, die hier echt eine Pest sind. Also ich merke die Stiche nicht, wenn ich die habe. Ich spüre sie ganz tatsächlich nicht. Ich bin total verstochen, aber ich spüre sie nicht. Mein Vater, an den gehen die nicht ran, aber meine Mutter, die wird komplett verstochen und die juckt das. Also die spürt das. Das ist die Hölle. Die konnte jahrelang den Garten einfach nicht mehr betreten. Das war unmöglich. Und wenn der Garten frisch gemäht war, ging's, aber da waren die Milben halt immer noch da. Und jetzt, wenn der frisch gemäht ist und alles dabei abgesaugt wird, dann werden auch die Milben abgesaugt und dann sind sie weg. Dann haben wir hier endlich unsere Milbenruhe von den fiesen Grasmilben und können dann heute Croquet spielen. Das ist das Spiel mit den Holzkugeln und den Schlägern, diesen hammerförmigen Schlägern. Ich bin mal gespannt. Ich habe das, glaube ich, einmal vor Jahren gespielt und war überhaupt nicht so spektakulär, wie ich es in Erinnerung hatte. Aber da war ich auch ein Kind und wollte Spektakel und Spaß. Heute bin ich etwas gesetzter. Mal schauen, was wir jetzt so machen. Die drei Rentner hier, also meine Eltern und ich, wenn wir dann hier in unserem Garten hier Rentneraktivitäten machen, wie Croquet spielen. Mal schauen. Wir hätten natürlich auch Bahnen in den Garten mähen können. Ja, groß genug ist er dafür, aber da hätten wir dann doch selber mähen müssen. Na, muss nicht sein. Also Free Range Croquet. Meine Mutter war direkt besorgt, ob es für Croquet auch eine Kleiderordnung gibt. Ich weiß, bei Cricket ist die Kleiderordnung nicht streng, aber immerhin traditionsgemäß sind Cricket-Spieler so gekleidet wie der 5. Doktor aus Doctor Who. So mit weißem Pulli und farbigen Kragen abgesetzt und Hut und allem, gestreifter Hose, Turnschuhen. Aber ob es beim Croquet auch? Es ist ja so ein Gartenspiel. Vielleicht muss man wie auf einer britischen Gartenparty. Mit Sommerkleid oder so. Ja, es könnte interessant werden, aber ich fürchte, das läuft hier gerade eher auf kurze Hosen und das Peanuts-T-Shirt heraus, das ich heute beim Gärtner anhabe. Wir werden eher zivil croquetieren. So, in dem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Und falls ihr demnächst nicht so viel auf meinen Partner-Podcast bei Data, sein Hals und dem Sumpf findet, aber hier weiter regelmäßig Podcast-Folgen vorfindet. Ich habe da etwas technische Schwierigkeiten mit dem Server. Da aber die Nabelshow auf einem anderen Server läuft, kann es gut sein, dass hier die Sommerpause nicht stattfindet, während sie jetzt auf Data sein Hals und dem Sumpf gezwungenermaßen dann doch einsetzen muss bis Ende August oder wer weiß was. Aber da ihr hier die Nabelshow hört und da auch treue Höris seid, bin ich sicher, dass euch das nicht weiter stört. In dem Sinne, macht's gut und empört euch nicht so sehr. Regt euch einfach nicht auf. Es lohnt sich nicht. Tschüss.
eine Produktion des Podcast-Imperiums.